Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen im Brandschutzmilieu. Es ist der 15.06.2026 und viel zu lang her nach der letzten Folge. Allerdings habe ich dafür gesorgt, dass wir heute wieder aufnehmen können. Und das heißt, ich habe Carsten Mohr mitgebracht, meinen wunderbaren Freund, Kollegen und Partner in diesem Podcast. Hallo Carsten.
Hochmotiviert bin ich am Start. Muss allerdings zugeben, dass ich aus der Nacht komme und es, obwohl es auch schon 19 Uhr ist, nicht geschafft habe, diesen Müdigkeitszustand, den vielleicht einige von euch kennen, irgendwie zu überwinden. Aber ich pack das. Ich freue mich auf diese Folge. Es wird eine schöne Folge.
Ich glaube, auch ohne, dass du es letzten Male gesagt hast, kamst du ja aus der Nacht und da ist mir das nie aufgefallen. Also glaube ich, dass auch jetzt, wo du es gesagt hast, noch weniger auffällt. Ich bin das Gegenteil gerade. Ich komme gerade aus dem Feierabend, war auf dem Fahrrad, habe mir auf dem Fahrrad, oder naja, ich bin angehalten dafür, aber ich habe noch was gegessen, weitergefahren, so habe ich keine Müdigkeit jetzt hier, hochmotiviert. Vielleicht balanciere ich es einfach ein bisschen aus und bringe die Energie hier in diesen Podcast. Aber so machen wir das. Genau. Wir haben ein spannendes Thema mitgebracht. Wie immer gehen wir aber erst in die News. Wir kommen zur ersten News. Und zwar gab es eine Entscheidung im Verfahren 8, Ordnungswidrigkeit 954-954 mit dem Zeichen JS9943/26 des Amtsgerichtes Eilenburg. Die ganz aufmerksamen und vielleicht etwas Social Media affinen Menschen unter euch werden wissen, dass diese Entscheidung der ein Freispruch für einen Feuerwehrangehörigen ist, dem vorgeworfen wurde, unverhältnismäßig schnell mit einem Einsatzfahrzeug in einer Tempo-30-Zone gefahren zu sein. Streng genommen waren es 69 Stundenkilometer, mit denen der Feuerwehrangehörige aus Taucher geblitzt worden war in einer 30-Zone und daraufhin sollte er Fahrverbot bekommen, einen Punkt und eine Geldstrafe. Jetzt wurde er freigesprochen und zwar mit der Begründung, dass das Verkehrsschild, das im öffentlichen Verkehrsraum aufgestellt war, formell nicht korrekt aufgestellt worden war. So galt Tempo 50 eigentlich und das entspricht dann nur noch 19 Stundenkilometer zu schnell und das fiel dann unter die regulären Nutzung der Sonderrechte etc. etc. Und so ist er erstmal ohne Geldstrafe, Punkt und allem drum und dran freigesprochen wurde. Und kurz gesagt, ich habe eine Meinung dazu. Allerdings.
Also Moment, ich halte mal fest, es geht jetzt gar nicht darum, es geht eigentlich darum, dass da am Ende einfach ein formeller Fehler war. Und der deswegen freigesprochen wurde.
Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, aber hier, ich packe euch die Quelle auch rein, das ist das Land Sachsen, welches hier informiert, auf sachsen.de. Denn es sei dazu gesagt, Automotorsport, Stern, Feuerwehrmagazin, Beck aktuell, Berliner Kurier, Welt, Zeit, Bild, geblitz.de waren alle dabei und haben darüber berichtet, inklusive einer gesamten Debatte auf Social Media über Facebook, Instagram, Reddit, TikTok, alles.
Also, okay, Sven, ich merke, wir müssen so das mit dem Thema nochmal quatschen. Irgendwann mal, vielleicht sogar in der ganzen Folge, weil dieses Thema war hochemotional und ich bin nicht komplett eingestiegen. Aber es haben auf jeden Fall Leute gesagt, sie gehen aus der Feuerwehr, wenn sie da jetzt nicht frei und sie retten Menschenleben und so. Und es hat das irgendwie alles ganz schön viel, da war viel Meinung.
Da war sehr viel Meinung.
Und das große Bedürfnis, das mal aufzuarbeiten.
Ja, ich auch. Darum, ihr habt es hier zuerst gehört, wir machen dafür nochmal eine Folge.
News Nummer 2. Ich darf ein bisschen schwärmen. Ich habe eine Serie gefunden, oder sie hat mich gefunden, ich weiß es nicht. Die heißt In höchster Not. Die gibt es in der ARD-Mediathek. Und da geht es um die Bergwacht. Bergretter? Oh Gott. Jetzt, also ihr wisst schon, also die Menschen vor allen Dingen vom Bayerischen Roten Kreuz, aber ich glaube, könnte mir auch da vorstellen, dass es unterschiedliche Situationen gibt, vor allen Dingen in einem anderen Land, zum Beispiel Österreich. Und die werden begleitet auf ihren Einsätzen in Süddeutschland, in den Alpen. Und kriege ich die Orte noch zusammen? Es war auf jeden Fall Greinach und
ich möchte mich hier einhaken. Die Serie heißt In höchster Not, Bergretter im Einsatz. Es war auch für mich ein Themengebiet, welches ich finde Bergsteigen mega cool. habe mir das immer vorgenommen, habe es aber noch nie gemacht. Und wenn ich das hier gucke, würde ich es auf einer Seite nicht machen, aber auf der anderen Seite auch, weil die so gut sind. Ich kann mich da nur anschließen. Unglaublich gute Serie und Doku-Serie und sehr natürlich, also sehr menschlich.
Voll, selbst für Leute, die schon so Blaulichtmilieu ein bisschen kennen und irgendwie viel sich schon irgendwie und verfilmlich zu Sachen wie Feuer und Flamme nicht mehr sehen können, das ist wirklich highly recommended, weil es irgendwie nochmal so ein ganz anderer Bereich ist und die einfach auch einfach einen krassen Job machen. Ganz ehrlich, ist auch freiwillig organisiert und die werden dann in der Regel mit dem Hubschrauber irgendwie da hochgeflogen und sichern irgendwelche Leute und vor allen Dingen hat mich beeindruckt, mit was für einem Idealismus, die da rangegangen sind. Also ich hatte da schon so ein paar Fälle, wo ich dachte, oh, ihr pfeifen irgendwie mit Turnschuhen da oben auf dem Grat rum und dann holen die ab und sagen so, ja, naja, ist doch besser, wenn wir die jetzt, wenn sie sich nur verstiegen haben und wir sie jetzt abholen, als wenn in 2 Stunden irgendwie Gewitter und wir müssten hier irgendwie. Und das irgendwie, wow, das fand ich beeindruckend.
Schließ mich an, ihr findet den Link in den Shownotes. Die letzte News kennt ihr wahrscheinlich alles schon selber. Vom 1. bis zum 6. Juni 2026 war die Interschutz. Und wir sind ja jetzt schon ein bisschen ins Plaudern gekommen. Die, um einen guten Kollegen zu zitieren, die Weltleitmesse für Feuerwehr, Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, alles drum und dran. In Hannover, auf dem weltgrößten zusammenhängenden Messegelände.
Nun denn. Ist das so, ja?
Ja, tatsächlich. Als Hannoveraner muss man das dazu machen. Jetzt sind wir sowieso schon ein bisschen ins Sprechen gekommen hier bei den News. Carsten, wie war der Interschutz für dich?
Ich war nicht da. Ich muss den Laden am Laufen halten. Irgendjemand muss das ja machen, ja? Wir sind ja.
Genau, weil all die anderen Menschen, die waren auf der Interschutz und ich war da und ich habe viele von denen getroffen. Und das möchte ich als erstes sagen, vielleicht kann ich Recap. Ich habe unglaublich viele und unglaublich tolle Menschen getroffen, wie immer. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Alte Bekannte, neue Bekannte. Ja, alles so. Und das ist einfach cool und hat sehr viel Spaß gemacht.
Fachlich, und dein Highlight?
Mein Highlight bei den Menschen.
Fachliches Highlight. Fachliches natürlich.
Mein Highlight bei den Menschen weiß Bescheid und wird sich an dieser Stelle angesprochen fühlen. Wenn nicht, wirst du ihn nochmal dran erinnern. Ich muss erstmal für mich sagen, das ist immer sehr reizüberflutend. Ich glaube, das habe ich vor 4 Jahren auch schon gesagt. Das ist, alles ist grell, alles ist rot, alles ist gelb, alles blinkt und leuchtet. Es herrscht eine sehr, sehr hohe Geräuschkulisse durch diese ganzen vielen Menschen, die sich unterhalten und Musik, die abgespielt wird und allem drum und dran, bis hin zu Musikshows und jungen, gut aussehenden Damen, die versuchen, Schuhe zu verkaufen. Wo du denkst,
ist das immer noch so?
Oh. Ja, schon. Naja, egal. Ich fand an der einen oder anderen Stelle das richtig Kernfachliche steht dem ein bisschen zurück. Ich will das nicht kritisieren, das ist voll okay und es war sehr, sehr viel Austausch möglich, aber manchmal steht mir das ein bisschen zurück. Fachvorträge und so beispielsweise hatte ich diesmal das Gefühl, konnte man sich so gut wie gar nicht anhören. Ich habe 1-2 Stände gesehen, die haben dann so Silent Disco-mäßig die Kopfhörer gegeben, da konntest du die Fachvorträge hören. Finde ich auch cool. Aber es steht immer irgendwie zurück. Mein fachliches.
Irgendwie kommt Sven gar nicht zu dem Stichwort, was sie sich hier aufgeschrieben hat.
Genau, eigentlich. Also mein technisches Highlight war, und das war eine Weiterentwicklung zum letzten Interschutz, eine voll elektrisch betriebene Drehleiter, also auch der Antrieb, unter 16 Tonnen Gesamtmasse.
Na, endlich. Warum ist die 16 Tonnen so wichtig, Sven?
Als VBLA, Carsten, haben wir natürlich ein Interesse daran, der ich nun mal bin, dass unsere Hubrettungsfahrzeuge und ganz vorneweg natürlich die Drehleiter 2312 auf die Flächen für die Feuerwehr explizit die Aufstellfläche passt und die ist nun mal mit einer Gesamtmasse von 16 Tonnen begrenzt. Und vor 4 Jahren war ich auf der Interschutz und dort hat mir jemand eine Drehleiter präsentiert, die 17,5 Tonnen gewogen hat. Und als ich dann fragte, wie man das denn mit den nun mal geltenden 16 Tonnen in Einklang bringen würde, dann fing die Diskussion eher oder dann hat die so einen Drei bekommen, dass man nochmal eher die Rechtsgrundlage anpassen sollte. Das hilft uns Bestandsschutz natürlich nicht weiter. Langes Thema, haben wir auch schon mal drüber geredet. Das war mein technisches Highlight.
Oder und 5 Jahre warten. Sehr gut.
Genau. Insgesamt war das schön. War eine gute Veranstaltung. Eine Sache müssen wir vielleicht noch ansprechen. Das Ganze wurde überschattet, Carsten. Es gab einen tragischen Todesfall eines Feuerwehrangehörigen oder eines Teilnehmenden bei der Toughest Firefighter Live, kurz TFA Challenge. Das ist natürlich ein Wettkampf, der ja körperlich sehr, sehr anstrengend und herausfordernd ist. Und natürlich geht das Risiko immer mit demjenigen einher, der daran teilnimmt. Ich fand das mega tragisch, weil das ist ja eigentlich eher ein Ort, wo dieser Sport gefeiert werden soll. Anführungszeichen Sport, müssen wir nicht lange drüber reden, egal. Ja, es war schade. Es für mich persönlich, ich würde jetzt keinen angreifen, war es aber auch schnell wieder um, dieses Ereignis. Das ploppte auf und dann ging das alles sehr schnell weiter. Weiß nicht.
Ja, irgendwie ich war ja nicht da, hab's nur irgendwie so am Rande mitbekommen und fand es tatsächlich so ein ganz bisschen befremdlich, wie schnell wieder so zu so Business as usual weitergegangen ist. So.
Ja, genau.
Ja, und ich weiß auf der anderen Seite auch, aber darüber kann man auch lange diskutieren und passt auch nicht in die News, glaube ich, diesen Punkt, was, also ist das, sollte, also ich weiß, dass Leute immer wieder kritisieren, solche, also die ganzen Treppenläufe, Toughest Firefighter Live und, dass das, inwiefern das so sinnvoll ist. Und an Bahn, das brauchen wir, glaube ich, hier nicht diskutieren.
Nein, vielleicht.
Ich habe Spaß daran, das ist ein cooler, also Sport, ja, genau. Machen wir
vielleicht
mal anders oder auch gar
machen
nicht.
Machen wir, würde ich jetzt
vielleicht mal andere machen.
Genau, vielleicht müssen das mal andere bewerten, vielleicht auch nicht. Ich will das auch gar nicht schlecht reden und schon gar nicht an diesem tragischen Vorfall
aufhängen. Ich weiß, dass das tun.
Ja. Genau.
Ja.
Aber ansonsten in 4 Jahren wieder, ich kann es euch empfehlen. Eine letzte Sache möchte ich noch sagen. Ich glaube.
Ich bin dabei, habe ich verstanden.
Das einmal. Ich glaube, ich habe das vor 4 Jahren auch schon gesagt. Auf der Interschutz nimmt man eine gewisse Debatte wahr. Und zwar gibt es sehr, sehr viele Menschen, die da hinfahren. Also wenn du auf der Autobahn Richtung Hannover fährst, dann überholst du nur noch MTWs für 3 Stunden und dir kommen nur MTWs entgegen. Und es kommen sehr, sehr viele Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen der Blaulichtfamilie her und viele feiern dort diese Branche. Das heißt, sie tragen ihre Uniformen. Das heißt, sie zeigen auf T-Shirts, wo sie hingehören. Sie nehmen ihren Melder mit. Die trinken zusammen ein Bier und die freuen sich und genießen den Tag. Manchmal etwas zu wenig, da gehört auch vielleicht ein bisschen Fremdschämen dazu, manche aber vollkommen okay und ja. Und wieder andere finden das dann irgendwie doof. Gerade Fachbesucher, in Anführungszeichen, also noch fachlich besuchende Menschen, die sagen da immer, dass das irgendwie einen sehr Fremdschämen-Charakter hat. Und ich finde, wenn sich da jemand fremdschämen möchte, dann kann er das gerne tun. Ich finde allerdings, dass die Menschen, die da hingehen, und ihre Leidenschaft offen zeigen, die das gemeinsam mit anderen erleben, die dort einfach eine gute Zeit haben wollen. Das sind für mich motivierte, leidenschaftserfüllte Menschen, die danach super motiviert nach Hause fahren, immer noch davon erzählen, vielleicht neue Schuhe haben, wenn sie Lust drauf haben, meinetwegen, und dann weiterhin einen motivierten und guten Job machen. Und das steht für mich im Hintergrund viel, viel mehr im Vordergrund, als man das vielleicht eigentlich als Fremdschämen abtun könnte. Das finde ich voll cool.
Da war es wieder. Da ist wieder das Herz von Sven, verheißt diesen und Nerds. Finde ich super. Unterstütze ich nur das Bier in Uniform. Das unterstütze ich nicht. Also ja, Bier meinetwegen, aber nicht
in absolut Uniform. Bin ich komplett dabei. Das Bild der Feuerwehr in Deutschland wird aber nicht alleine auf der Interschutz geprägt.
Zum Glück. Zum Glück. Wir kommen
im Positiven
nach der längsten, den längsten News ever. Kommen wir ins Thema. Wir sprechen heute über den Klimawandel. Und jetzt fragt ihr euch, Moment, was soll das? Das wird Sven euch vielleicht gleich beantworten. Ich will auf jeden Fall, wir werden euch nicht den Klimawandel erklären. Ihr seid alles wissenschaftshörige Menschen, sonst würdet ihr diesen Podcast nicht hören. Und Leute, die irgendwie den Klimawandel leugnen, die brauchen, glaube ich, an der Stelle nicht weiterhören, weil dann wird weder das Intro irgendwie relevant für euch sein, noch die ganzen Auswirkungen, die vermutlich nicht passieren werden, euch in irgendeiner Weise interessieren. Könnt ihr an der Stelle aufhören oder euch einfach mal drauf einlassen, weil diesen Punkt machen wir nicht auf. Für uns ist das erwiesen und den überleite ich zu Sven, warum wir das eigentlich machen heute hier in dem Podcast.
Genau, also um das zu unterstreichen, den Klimawandel gibt es. Und wer daran zweifelt, der braucht uns auch keine E-Mail schreiben.
Das ist halt ein guter Punkt.
Genau. Warum reden wir heute darüber? Das ist ja grundsätzlich erstmal ein Brandschutz, ein Feuerwehr-, Rettungsdienst-, Bevölkerungsschutz-Podcast. Absolut richtig. Wir möchten dieses Thema, was uns am Herzen liegt, wie viele Themen, allerdings auch hier einmal platzieren, Bezug nehmen auf unsere Welt, auf die Welt der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr und zu Diskussionen anregen, euch ein paar Punkte geben, die ihr dann selber mit uns auch gerne oder auch mit anderen in die Diskussion tragen könnt und einfach im Samen einer gewissen Transferleistung, wie es so schön hieß in der Schule früher, selber mitnehmen könnt. Und das ist einfach so die ganze Idee. Impulse setzen.
Um euch ein bisschen einzustimmen, möchte ich trotzdem noch mal so ein paar Facts zum Klimawandel irgendwie sagen. Ihr alle kennt den Weltklimarat, genannt IPCC, der in regelmäßigen Abständen verschiedene Berichte rausbringt. Da sind die alle also sehr breit interdisziplinär Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler drin und versuchen, was zu prognostizieren und zu analysieren, was bisher passiert ist und was vermutlich passiert. Ihr alle habt schon mal vom 1,5-Grad-Ziel gehört, was lange das Thema war, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir das im Mittel schaffen bis 2100, dann können wir bestimmte Kipppunkte irgendwie verhindern. Was Kipppunkte sind, kommen wir auch. Im Moment sind wir leider nicht mehr auf diesem Pfad, wo wir uns eigentlich in diversen Klimakonferenzen als internationale Staatengemeinschaft irgendwie drauf geeinigt hatten, sind inzwischen eher so, man geht davon aus, auf dem Pfad von 3,2 Grad bis 2100, was ganz anders ist und immens, auch wenn es sich irgendwie wenig anhört, aber das ist im Mittel, ja. Es gibt nochmal in Deutschland mal eine spezielle Klima- und Wirkungsanalyse. Ich sage, wir sind vermutlich bis 2050, wenn wir so weitermachen, bei 3 Grad. Und das ist nochmal wichtig zu sagen, genau dieses im Mittel, ich meine, für viele, die irgendwie ja in irgendeiner Weise Mathe nochmal ein bisschen mehr durchstiegen haben, dann wird es schon klar sein, aber wir gehen nochmal rein. Das heißt zum Beispiel, dass wir im saisonal sehr viel drüber sind, ne? Also das ist gerade so im Herbst, so 5,6 gibt es eine Eingabe dazu und gerade auch die Tageshöchsttemperatur bis zu 10 Grad im Schnitt höher sind. Also das irgendwie nochmal so, weil sich das manchmal vielleicht für viele Leute so wenig anhört, was macht jetzt hier irgendwie ein Grad aus? So, das ist übers Jahr, über die vielen Jahre irgendwie im Mittel, heißt dann aber andersrum, dass das wert. Was hat das für Folgen, diese Klimaerwärmung? Die hat verschiedene, also ich glaube, die bekannteste ist irgendwie, dass der Meeresspiegel steigt, ja, dass wir irgendwie, dass die großen Eismassen sich reduzieren, ob das Gletscher sind, ob das an den Polen ist. Wir haben einen Temperaturanstieg nicht nur in den Meeren, sondern auch in der Luft und in den Flüssen. Das ist, hat ganz viele Auswirkungen auf das komplette Klima, aber auch lokal total große Auswirkungen. Wir haben geringere, im Schnitt, gerade so in Europa, geringere Niederschlagswerte. Das hat Auswirkungen auf unsere Trinkwasserversorgung, auf die Schiffbarkeit von Flüssen, auf die Zusammensetzung von Seen oder sogar die Existenz von Seen. Ja, auch das haben wir ja schon gesehen. Gleichzeitig haben wir eine total höhere Volatilität, sagt man auch. Also das heißt, es kann auf der einen Seite sagen wir weniger Niederschlag, also seltener zum Beispiel, aber wenn sie kommen, sehr viel stärker. Ja, also das merken wir jetzt vielleicht auch schon manchmal, dass wir extrem Wetterereignisse irgendwie haben. Auch dazu werden wir bestimmt noch mal was sagen. Also gleichzeitig haben wir trotzdem höhere Verdunstungen und längere Trockenperioden. Also das geht in seiner Gleichzeitigkeit, ne? Starke Niederschläge, aber gleichzeitig lange Dürreperioden zwischen den Ereignissen. Und das Gleiche kann auch für Schnee zum Beispiel sein. Wir haben zwar weniger Schneetage, aber wenn es dann mal schneit, kann es sehr viel stärker sein. Also wir müssen uns irgendwie auf so ein bisschen entfesselte Wetterereignisse einstellen. Ja? Landwirtschaftseinbuße kommt damit einher, so, ne? Dass wir sagen, wir haben irgendwie Dürreperioden. Vegetationsbrände, auch das sehen wir immer wieder jetzt gerade in Brandenburg. Ja, lange Hitzeperioden mit allen Folgen. Und Sekundärfolgen, da will ich vielleicht noch 2 Stichworte reinbringen. Also wir werden natürlich Verteilungskämpfe haben, wenn wir es irgendwie, wenn wir mit dem nicht mehr schaffen, das zu erwirtschaften, was wir irgendwie, um den Wohlstand zu sichern oder sogar zu mehren, dann werden wir Verteilungskämpfe haben, nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch auf der Welt. Das haben wir schon. Und da werden Migration folgen. Und tatsächlich, das hatten wir aber damals auch schon angesprochen, als die Pandemie kam, das haben alle schon vorher gesagt, dass Globalisierung und Klimawandel in Kombination irgendwie Pandemien befördert. Und dass viele, gerade KlimaforscherInnen gesagt haben, die Zeiten sind da, dass eine größere Pandemie kommen kann. Und es passiert, ja. Also diese Unvorhersehbarkeit, das war eigentlich, also unter Expertinnen und Experten war das Quatsch, ne? Das war unter den Top 10. Und genau, Infrastrukturschäden, ne? Wenn wir jetzt irgendwie krasse Wetterereignisse haben, dann sehen wir immer wieder Erosion, Autobahn kaputt, irgendwas, die wir irgendwie wieder herstellen müssen. Ne? So, also zusammenfassend will ich sagen, Wir erreichen planetare Grenzen. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den wir mal wieder so, also Klimawandel, sagen Leute immer wieder, haha, ja, das hat ja immer schon stattgefunden, dass sich Klima über Dauer verändert. Es gab Eiszeiten und. Tatsächlich gab es noch nie so einen schnellen Wechsel und so einen starken. Das kann man sehr gut rekonstruieren. Und wir erreichen jetzt tatsächlich so Kipppunkte. Und eine sehr bekannte und irgendwie sehr gute Professorin, Professor Dr. Maya Göpel, es gibt so einen großartigen Satz von ihr, und den möchte ich einmal zitieren. Der haut ein bisschen rein, muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber der macht es so klar: Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist einfach noch nicht begriffen worden. Und dann sagt sie weiter, wenn wir diese Kipppunkte erreichen, können wir nicht einfach ausschalten, dann haben wir komplett veränderte Lebensgrundlagen. Und dann führt sie noch so ein bisschen aus, ja, uns wird das immer nicht als gerade vielleicht auch KlimaforscherInnen oder so nicht geglaubt, aber selbst das World Economic Forum, ja, also die Top-CEOs der größten Unternehmen, die sagen, die Top-6 Risiken, davon sind 5 klimabedingte und die 6. sind Massenvernichtungswaffen. Und da hört es dann auf, dass man irgendwie darüber nachdenken muss, ob man sich irgendwie damit beschäftigen sollte. So, das vielleicht als nochmal so eine kleine Einstimmung, warum wir das zum Thema machen und warum das natürlich auch Auswirkungen auf uns in der Gefahrenabwehr hat. Und gleichzeitig merken wir jetzt gerade in den Jahren total, also jedenfalls nehme ich das total wahr, dass wir gerade gar nicht mehr so viel über Klimawandel reden und viel mehr über Überrüstung und in einer Welt leben mit Trump und Putin und Leuten und den Fokus überhaupt gar nicht mehr auf Klimawandel haben und der natürlich präsenter ist, als natürlich trotzdem omnipräsent ist und wir den aber gar nicht so richtig sehen oder gerade parat haben. Und das finde ich nochmal, und damit möchte ich dann auch den Punkt schaffen, das ist vielleicht gerade so das Spannende, dass wir in den 90ern und Nullerjahren noch sehr mit diesem 1,5-Grad-Ziel gesagt haben, lass mal versuchen, den Klimawandel einzudämmen und zu verhindern. Und inzwischen, also man würde auch Prävention, Mitigation reden, und inzwischen gehen wir halt eher dazu, in so eine Anpassung zu gehen, Klimaanpassung, uns dem anzupassen. Und irgendwie haben wir das jetzt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wir mussten das irgendwie uns schon eingestehen, dass wir den Pfad halt irgendwie schon verlassen haben und jetzt eher in so eine Adaption gehen. Ja, und das ist natürlich irgendwie auch einfach ein hartes Brot, heißt aber andersrum, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was auf uns zukommt.
Korrekt. Und also natürlich, und das werdet ihr im Rahmen dieser Folge auch merken, ist es nicht immer einfach, die Impulse so komplett auf die Feuerwehr, auf den Brandschutz, auf die polizeiliche Gefahrenabwehr zu bringen. Und darum müssen wir heute mal ein bisschen drumherum uns orientieren und oft und viel über den Tellerrand gucken. Ich bin mir aber sehr sicher, und so wie wir euch kennen, dass ihr genau die Punkte und die Impulse auch verstehen werdet und wie wir das meinen. Wir machen das jetzt in 3 Schritten. Also erst einmal wollen wir einmal noch ganz kurz davon reden, welche Abhängigkeiten bestehen denn für uns und welche Unanpassungen müssen wir einfach jetzt in Kauf nehmen und damit klarkommen. Danach gucken wir mal auf konkrete Szenarien. Also da sind wir ein bisschen praxisorientierter direkt drin. Hey, was kann uns denn passieren? Was müssen wir vielleicht beherrschen an Situationen? Und danach nochmal ganz konkret, was sind denn die Folgen für uns als beispielsweise Feuerwehr? Welche Crossover-Effekte müssen wir noch machen? Und tja, was ist dann das, was wir vielleicht als Lesson Learned am Ende bezeichnen müssen? Wir gehen einfach mal durch. Also einfachstes Ding, und das fällt mir in meinem Umfeld immer sehr schnell auf, ist zum Beispiel die Städtearchitektur. Das geht vom kleinen Dorf bis hin zur Großstadt. Unsere Städte sind in Deutschland nicht dafür konzipiert, großer Hitze beispielsweise ausgesetzt zu sein. Es geht darum, Verschattung, Abkühlungsmöglichkeiten, Versickerung. Ja, geht jetzt viel auch um Versiegelung wieder aufzubrechen etc. Entsiegelung ist das Fachwort an der Stelle. Wie kriegen wir Grün rein und. Und es gibt einfach Städte, und da kann man immer mal dahin gucken, wo die Sonne schon sehr viel scheint, wo wir schon große Hitzeperioden haben. Die sind da anders von Architektur und vom Grundverständnis aufgebaut worden. Und wir sind oft so an der Schmerzensgrenze, wenn es darum geht, mal einen Trinkwasserbrunnen aufzubauen oder die Bushaltestelle mit einem grünen Dach zu versehen. Das reicht nicht. Ne? Und da sind wir einfach noch nicht gut genug. Und da müssen wir einfach auch gucken, wo unsere Belange da kompatibel sind oder wo wir auch zurückstecken müssen. Ich denke immer so große Sonnensegel über den Straßen in der Innenstadt wären super, komme aber dann ganz schnell mit meiner Drehleiter wieder, wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, in die Query so, hey, wir können hier keine Sonnensegel aufhängen, wir müssen einen zweiten Rettungsweg sicherstellen. Ja, das,
oh,
das
man glaubt gar nicht, was das alles könnte, ne? Also dieses, also ich wollte irgendwie noch so diesen Satz reinbringen, ja, Klimaschutz machen wir halt dann, wenn gerade nichts anderes ansteht, so, ne? Aber dass wir jetzt irgendwie gucken sollten und diese Abhängigkeiten und Unanpassungen, wie Sven das genannt hat, die wir bisher nicht durchgeführt haben, dass wir da vielleicht in Zukunft schon irgendwie darauf hinarbeiten und gucken, wie kann man sich da, also genau, und die muss die Welt nicht neu erfinden, absolut nicht. Also warum habt denn irgendwie in Spanien irgendwie die ganzen Häuser irgendwie einen Innenhof, der sehr begrünt ist? Das ist auch, weil das die Verdunstungsenergie dem irgendwie entzieht und kühlt, ne? Und dass wir da irgendwie sitzen können und also und Zweikanalsysteme, die versuchen irgendwie das Wasser, was Niederschlag da ist, eben nicht in die Flüsse, Kanalisation und Flüsse abzuleiten, sondern vor Ort versickern zu lassen. Und.
Ja, das total. Und wir kommen auch gleich zum nächsten Punkt bei der Wasserversorgung oder auch das Brauchwasser. Die Weichen, wie unsere Städte morgen aussehen, die stellen wir halt heute. Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, die Architektur unserer Innenstädte, die setzen wir halt wirklich jetzt. Und die dauert, das dauert dann 10, 20 Jahre, bis man das sieht. Vorausgesetzt, man hält das über politische Wahlperioden durch. Und darum muss man das heute in die Debatte mit einbringen. Darum muss man heute quasi Hitzeaktionspläne, nennt man das hier, wo ich herkomme, muss man die konzipieren und die nicht nur als Nebenprodukt sehen. Ja, apropos Wasserversorgung. Also haben wir ein Wasserproblem, haben wir ein Löschwasserproblem oder ähnliches, Carsten?
Gerade vielleicht noch nicht. Also im Moment haben wir, in der Regel haben wir den Grundwasserspiegel, ne, bei langen Dürreperioden merken wir das schon, aber der füllt sich irgendwie wieder auf und das ist auch nicht wie so ein Tank, den man leer macht, sondern solange es regnet, ist es da. Aber wir haben ja gerade schon gehört, die Dürreperioden werden länger werden und wir werden doch kurz oder lang, gerade im Ostteil Deutschlands, werden wir Dürreperioden so lange haben, dass wir wirklich irgendwann mal merken, das Wasser wird knapp, das wird passieren. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, müssten wir dann nicht, also was wir bisher gemacht haben, einfach ein Wassersystem zu haben, was wir zum Trinken, für Klospülung und zum Sprengen benutzen und dann auch noch die Feuerwehr das gleiche Wasser benutzt, ob wir das, was praktisch ist, ein System, klappt alles, ob das in der Zukunft noch so sinnvoll ist oder ob man dann vielleicht das irgendwie, ne, es gibt so, also irgendwie ein Brauchwassernetz einführt oder kann, also wird die Feuerwehr zukünftig das teure Trinkwasser einfach zum Löschen benutzen können? Also solche Fragen werden wahrscheinlich gut, sich die frühzeitig zu stellen. Und also die Wissenschaft tut es schon manchmal, aber in unser, wie wir das, was wir gerade machen, sehe ich das noch nicht.
Also offensichtlich werden wir jetzt nicht unser gesamtes Trinkwassernetz mal eben umbauen können. Ihr versteht, das ist die Transferleistung, über die wir hier reden wollen, ne? Korrekt. Was ich noch einen super interessanten Punkt finde, wir haben eben über Städtearchitektur gesprochen. Gesellschaftsarchitektur haben wir das hier genannt. Ganz konkret, Carsten ist ein großer, haben wir gerade im Vorgespräch schon festgestellt, großer Fan von Spanien und Portugal. Und dort gibt es das, da kannst du uns ja gleich von berichten, die sogenannte Siesta. Das heißt, dass man die Arbeitszeit in die kühlen Morgenstunden und die kühlen Abendstunden verlegt und in der Mitte die 12 Uhr Hitze quasi aussitzt, indem man eine Art Pause macht. Oder so funktioniert das?
Ja, genau. Ich meine, für die, die irgendwie an südeuropäische Länder reisen, ist das völlig normal. Und es geht nicht darum, dass die Leute faul sind und deswegen mittags einen Mittagsschlaf halten, sondern weil einfach das, jetzt ist halt, und da merkt man, das ist nicht nur eine Architektur, deswegen fand ich ein schönes Wort, Gesellschaftsarchitektur zu sagen, das ist in dem Leben halt drin, so, ne? Und das hat sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte entwickelt und das hat einen Grund, weil es einfach mittags viel zu heiß ist, um zu arbeiten. Und deswegen werden da mittags irgendwie zu einer gewissen Zeit die Geschäfte geschlossen und die Leute versuchen halt irgendwie zu pennen, irgendwie was zu trinken, aber werden auf keinen Fall arbeiten. So, ne? Und deswegen ist dann aber auch zum Beispiel das Abendessen oder so in den Ländern halt viel später. Das ist, ja,
und das, ja, total das, spannend. Da muss man sich hinentwickeln.
Wie das ein kulturelles Ding
sagt, genau, das, weil es funktioniert nicht so, dass man sagt, so, wir machen einfach längere Mittagspausen, gehen aber trotzdem um 15 Uhr nach Hause und machen schönen Feierabend oder um 17, 18 Uhr. Das geht also dann da wirklich länger. Ja, das geht aber jetzt nicht. und zeitgleich verändert sich das dann auch in den Wintermonaten, wo man dann halt früher nach Hause kommt, passt vielleicht mit dem Tageslicht und so weiter. Oh, all solche Punkte, und das sind einfach Dinge, die wir in die Gesellschaft hineintragen.
Und dann gibt es natürlich Sachen, die haben, sind wir uns lieb geworden und haben jahrelang funktioniert und eigentlich wissen wir, dass wir da irgendwie ran müssen. Und aber solange wir da irgendwie vielleicht auch gerade Deutsche irgendwie die geilsten Autos bauen, so sind, hängen wir da natürlich irgendwie vielleicht auch dran. Und es ist einfach, also wisst ihr auch alle, dass es hochpolitisiert ist, das Verbrenner aus und. Aber dass die, also großen, irgendwie, wo es um Energie geht, sagen viele so, wir müssen irgendwann mal anfangen, mehr zu elektrifizieren. Und das heißt halt auch, dass sich, genau, das ist das ganze Thema erneuerbare Energien, das ist aber auch das Thema Elektrifizierung. Was meine ich damit? Also zum Beispiel auch eine Sektorenkopplung. Also gerade nicht nur den Stromsektor erneuerbar zu machen, was wir jetzt ja schon in großen Teilen irgendwie geschafft haben und das auch immer weitergeht und das ist auch gut. Aber jetzt auch zu sagen, okay, da muss ein Batteriespeicher hin und. Aber auch den Wärmebereich und auch den Mobilitätsbereich irgendwie smart miteinander zu verkoppeln. Da gibt es ganz viele Systeme, ob das irgendwie Wärmepumpen oder E-Mobilität ist oder aber auch irgendwie Wasserstoff, Power-to-X, was es nicht alles gibt. Ja, aber das auf jeden Fall viel mehr zu verkuppeln und auch smart zu verkuppeln, das wäre jetzt irgendwie ein guter Moment, das zu tun. In dem Moment, wo wir es dann irgendwie in Zukunft brauchen. Aber da sind natürlich irgendwie viele, viele politische Abhängigkeiten, Kosten, Folgekosten, Subventionen, das brauche ich euch alles nicht erzählen.
Genau. Spannend, als du gerade anfingst mit Deutsche, dachte ich, du bist noch beim Thema Mittag und mir brennt sich dieses Wort Mahlzeit immer so ein. Dieses Mahlzeit, das ist so ein deutsches Ding. Ich weiß auch gar nicht, was wollen die Leute mir mit sagen, dass sie jetzt eine Mahlzeit zu sich nehmen? Keine Ahnung. Weiter im Text.
Ja, stimmt. Das finde ich auch komisch.
Ich finde es eine schöne Tradition, aber irgendwie ist das komisch. Ich meine, was soll ich jetzt
mit dem? Vor allen Dingen nicht mal, wenn man dann beim Essen isst. Ich dachte mal, das wäre so ein guten Appetit, aber man
sagt
das
so auch im Gang. Mahlzeit, oder so. Ja. Also in der Regel erinnert es mich daran, dass jetzt 12 ist oder so. Aber es ist auch schön, dass man sich zweimal am Tag irgendwie was sagt, neben guten Morgen. Na gut. Globalisierung ohne Resilienzsteigerung ist ein schöner Punkt. Apropos Stärkung des Binnenmarktes oder beziehungsweise der Binnenabhängigkeit ist ein großer Punkt, zum Beispiel das Stromnetz. Ja, also wir merken das, wir kommen auch gleich nochmal zum Thema Blackout. Durch die Globalisierung haben wir unsere Lieferketten oder unsere Abhängigkeitsketten so weit gesponnen, dass wir gar nicht darauf ausgelegt sind, dass die unterbrochen werden. Also wir sehen es bei Ölpreisen, wir sehen es bei der Energieversorgung, da braucht nur irgendwo in Westeuropa ein Kraftwerk vom Netz gehen und wir haben hier die Probleme in unserer Frequenz, die sofort zu einem Blackout führen könnte. Und dazu vielleicht schon mal die Empfehlung, unsere Blackout-Folge, da beschäftigen wir uns auch nochmal mit der Frequenz, worum geht's da, was ist mit den 50 Megahertz und so weiter, 50 Hertz und all sowas. Und da sind wir einfach nicht mehr gut darin. Wir haben unsere Netze finanziell getrieben, so groß gespannt und sind auch auf so viele Dinge selbstverständlich angewiesen, dass den Fehler, der uns den Blackout bringen wird, der uns voll ins Rad läuft, den nehmen wir heute jeden Tag in Kauf.
Also ich meine, wir haben ja irgendwie auch den Wohlstand mitgepackt und ich meine, wir haben ein sehr stabiles Netz. So, wenn es, solange es läuft, ist es ultra stabil und wir können irgendwie europaweit damit handeln und haben damit irgendwie auch unseren Wohlstand erbaut. Und mit Resilienzsteigerung meine ich auch, wir haben wir haben ein Netzwerk über die ganze Welt gemacht so und versorgen uns nicht alle selber, sondern nehmen halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwer kann das und das gut herstellen und auch billig herstellen und dann kaufen wir das. Aber heißt andersrum, wenn irgendwie der Ölpreis plötzlich explodiert, kriegen wir keine Medikamente mehr. So. Oder irgendwelche Ersatzteile oder Medizinprodukte nicht mehr. Und das macht uns natürlich extrem abhängig auch von politischen und das haben wir während Corona gesehen, das haben wir bei sehen wir auch jetzt, wo wir irgendwie dann plötzlich sagen, okay, den Partner möchte ich nicht mehr unterstützen oder der unterstützt mich nicht mehr oder lässt mich irgendwo mit dem Schiff nicht durchfahren. So. Und das ist ja nur politisch. Und wenn wir das jetzt noch irgendwie ökologisch sehen wollen, dass irgendwas nicht geht oder nicht mehr da ist, dann sind wir einfach, wir haben uns krass abhängig gemacht.
Es geht ja auch immer, wenn man Blackout sagt, geht es ja sofort auch um die gesamte, irgendwie abhängig, sehr, sehr, sehr großer Schlag. Oh, dann haben wir einen Blackout, dann geht gar nichts mehr. Es geht gar nicht darum, dass nichts mehr geht. Es geht aber darum, dass wir Einschränkungen haben. Also müssen wir uns gegebenenfalls schon nochmal angucken. Stichwort Medikamente, Desinfektionsmittel, FFP3-Masken war mal ein großes Thema. Dass man Abstriche macht und machen kann, dass wir uns zwar natürlich dürfen wir uns und müssen uns auch in unserem Alltag, unserem erwirtschafteten Wohlstand, kann man sich auf die Globalisierung auch verlassen, das ist gar kein Problem. Man muss allerdings eine gewisse Resilienz dazu schaffen, dass man auch darauf verzichten kann. Es darf nicht sein, dass wenn Insulin ist ja in den USA beispielsweise immer so ein schönes Thema, wenn das ist jetzt nicht so unser Problem, aber wenn Insulin nicht mehr verfügbar ist aus Quelle A, dann darf nicht gleich alles daran zusammenbrechen, weil wir nur auf Quelle A gesetzt haben. Es muss Quelle B und C geben. Und die Einschränkung muss möglichst gering sein. Wir dürfen die schon merken, auch das gehört so weit dazu. Es darf nicht immer alles spurlos für jeden sein. Allerdings darf nicht gleich alles zusammenbrechen. Und genau das beschreibt ja meine Resilienz. Bei Strom ist man immer so absolut. Aber das sind so Punkte, da muss man am Ende vorgewahrt sein und im Zweifel auch gewillt sein, Abstriche zu machen, wenn es darum geht, die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.
Voll.
Ja.
Zu guter Letzt habe ich hier noch, hatten wir noch den Punkt Investitionskrise. Also genau, wir können, also je nachdem, welcher politischen Anschauungen, wie man, welche Politik man irgendwie hat, aber ich glaube, man kann in Gänze schon konstatieren, dass in Deutschland generell einen relativ krassen Sparkurs irgendwie hinter sich hat und dass gerade verschiedene staatliche Aufgaben halt auch runtergefahren wurden auf eine gewisse Weise. Ja? Und das kann nochmal selbstverstärkend durch Klimaschutz passieren, indem wir Sachen nicht investieren. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie das Gesundheitssystem, das Sozialsystem irgendwie runterfahren, umbauen und jetzt noch zusätzlich diese ganzen Klimafolgen reinballern, dass das uns dann umso mehr trifft. So, ne? Da kann man, glaube ich, jetzt nochmal ein riesen Ding draus machen, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, wenn wir wenn wir die wichtigsten Aufgaben irgendwie wenn die schon im Alltag nicht laufen, dann werden die auch in Krisensituationen nicht resilient sein. Und das wäre, genau, das ist eine Co-Abhängigkeit, in die wir uns gebracht haben.
Ich glaube, die eine Sache, die man sich da einfach vor Augen halten muss und die auch nicht einfach zu verstehen ist, und ich würde mir auch nicht anmaßen, dass ich die schon verstanden habe. Die eine Sache ist, es geht nicht darum, die Zähne zusammenzubeißen und da jetzt durchzukommen, damit wir danach wieder so weiterleben können wie vorher. Es gibt ein neues Ist und umso früher wir das verstehen, desto einfacher ist es wahrscheinlich am Ende damit zu leben. Das Problem ist, dass wir ist eine ganze Gesellschaft. Im Zweifel
eine ganze Welt. Und leider haben wir halt auch keine Zeit mehr. Also je früher wir damit anfangen, das ist vielleicht so ein Punkt, den hätten wir sonst irgendwie später gebracht, dass wir sagen, je früher wir damit anfangen, desto billiger und weniger aufwendig wird es. So, weil wir machen es mit jedem Tag, wo wir den alten Kurs fahren, halt noch schlimmer. Und das ist halt irgendwie so dieses, wo immer wieder welche sagen so, ja, wir können da gerne ganz lange drüber diskutieren, aber die Zeit drängt halt ein bisschen.
Ja. Zeitgleich, und das machen wir aber dann wirklich an einer anderen Stelle noch, zeitgleich müssen wir schon noch diskutieren, was ist denn der Teil, den ich dazu beitragen kann? Weil es gibt dieses fantastische Meme, bin ich ein großer Fan von. Ich irgendwie in meinem Leben reiße oder mache meine Colaflasche auf und der Deckel bleibt dran, damit der bitte nicht irgendwo durch die Gegend fliegt. Zeitgleich fangen die großen, mächtigen Menschen der Welt einen ganzen Krieg an, indem wir jeden Tag eine Emission in die Luft blasen, die ich in 500.000 Leben nicht in die Luft geblasen hätte. Kann ich nachvollziehen. Das ist auch ein Punkt. Reden wir aber später nochmal drüber.
Ja. Nee, aber voll legitim. Also, ja. Die Überleitung, willst du die machen, Sven? Willst du die machen?
Ja, apropos, mir fällt keine gute Überleitung ein. Wir wollten noch über Szenarien reden.
Also, genau, wir kommen jetzt ein bisschen weg, wo und was für eine Situation haben wir uns irgendwie zusätzlich noch reingemacht oder die einfach da war, weil früher das halt irgendwie anders war. Ja. Und weil sich das so entwickelt hat. Und jetzt wollen wir so ein bisschen hin, okay, was kommt auf uns als Menschen in der Gefahrenabwehr zu. Oder wird jetzt vielleicht auch schon mehr. Und da haben wir den einen Punkt irgendwie schon angesprochen, Blackout durch ein europäisches Verbundsystem. Das ist einfach weiterhin unter den Top 5 der risikoreichsten Katastrophen in Europa. Und ich weiß, dass da irgendwie eine große Lobby irgendwie was dagegen versucht zu sagen. Und das bleibt aber irgendwie da. Ja? Und das möchte ich, aber da haben wir eine andere Folge, da könnt ihr reinhören. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, da nicht weiter drauf eingehen. Er hat auch nur am Rande irgendwie mit Klimawandel zu tun.
Ich glaube, der nächste Punkt ist genauso allen euch bewusst. Wir haben keine. Haben wir da eine Folge zu? Nee. Haben wir nicht unbedingt. Allerdings, um nicht aber zu sagen, Extremwetterlagen sind, glaube ich, auch klar. Stürme, Niederschläge, Starkregen, Erosion, Gewitter, Hochwasser, Hitze, Dürre, Vegetationsbrände, you name it. Das sind Dinge, mit denen wir schon jetzt täglich umgehen müssen. Und die Erkenntnis, dass es immer nur eine Frage der Zeit ist, ist, glaube ich, x-fach belegt. Und darum, es ist etwas, darauf müssen wir uns vorbereiten.
Und wir merken das jetzt schon, wir wissen das und wir merken das jetzt schon, dass das mehr wird, also intensiver wird. Ne? Also die ganzen Hochwasserberechnungen werden korrigiert. Ja? Wir hatten diese Jahrhundert-, Jahrtausend-Hochwasserberechnungen, die werden korrigiert, weil man sagt so, ja krass, okay, die Wahrscheinlichkeit des Schadens ausmacht, ändert sich. Wir können das jetzt nicht mehr auf der Grundlage der letzten, weiß ich nicht, wie lange die das berechnen, 100 Jahre machen, sondern das verändert sich gerade. Und das, diese ganzen Rekorde, die brechen wir halt in ganz vielen Bereichen. Und diese Extremwetterlagen haben wir vorhin schon geredet drüber, dass die stärker und intensiver werden. Und da müssen wir uns als Gesellschaft darauf vorbereiten, aber eben auch als Feuerwehr. Ne? Also was kann das sein? Stürme, wisst ihr, was wir machen bei starken Niederschlägen? Da müssen wir irgendwie nicht nur Wasser pumpen, sondern vielleicht auch abwehren irgendwie, aber irgendwie auch Rettung durchführen. Wir, you name. Also das wisst ihr besser als wir. Ne? Also genau, Erosion kommt drauf an, in welchen Bereichen. Aber dann werden wir auch irgendwie in so Bereiche wie Urban Search and Rescue gehen. Ne? Das hatten wir im Ahrtal ja auch zum Beispiel auch relativ viel, dass wir dann da halt auch irgendwie unter Trümmern suchen müssen. Ne? Und da irgendwie auch zunehmend mehr lernen, irgendwie mit umzugehen, zu machen. Vegetationsbrände kommen auch immer näher an Städte ran, während das irgendwie so ein klassisches Ding irgendwie in Monokulturländern in Brandenburg war, haben wir, also ist es inzwischen wohl überall angekommen, dass wir uns mit Vegetationsbränden beschäftigen müssen. Und. So. Gleichzeitig, den Punkt würde ich vielleicht noch gerade machen, Sven, kommen mehr Krankheiten, also Erkrankungen irgendwie auf uns zu, die auch klimabedingt sind. Ne? Das können natürlich irgendwie Atemwegserkrankungen sein. Das sind aber vor allen Dingen durch gerade Hitze Herz-Kreislauf-Erkrankungen, durch diesen ganzen Input, den wir haben, natürlich auch chronische und psychische Erkrankungen. Die haben wir jetzt, das merken wir ganz klar und das ist, glaube ich, auch ziemlich erwiesen durch Corona, was wir noch an psychischen Spätfolgen durch Corona haben, abgesehen von den ganzen chronischen Erkrankungen. Das, also man, ja, und man kann Corona durchaus, also das ist ein großer Anteil klimabedingt, ne? Aus klimabedingter Auslösung. Tropische Krankheiten, ja, wir haben immer mehr Fälle von Dengue und Malaria, auch die immer näher kommen. Und das wird passieren, dass wir hier Erkrankungen haben, mehr haben und andere, die wir bisher nicht kannten oder nur aus dem Urlaub kannten.
Genau. Nächste, ganz konkret, wir haben eine sehr alte Folge zum Thema technische Hilfeleistung. Auch ein interessantes, beliebtes Thema, Batteriesysteme, alternative Antriebe bei Fahrzeugen. Etwas, womit wir wirklich dann jeden Tag konfrontiert werden. Brände von Lithium-Ionen-Akkus, vor allen Dingen in der Größe von PKWs etc. Meines Erachtens kein Problem für die Feuerwehren. Ich glaube, da gab es eine große Debatte drüber. Ich habe zumindest eine sehr große Debatte wahrgenommen. Dann kamen ganz viele Produkte auf den Markt. War so ein Thema von der letzten Interschutz, um den Bogen nochmal zu spannen. Ist mittlerweile eigentlich sehr abgeflachtes Thema, denn kriegen wir hin, wir müssen darauf achten, wir müssen ausbilden, aber es ist ein Punkt mehr, den wir ausbilden müssen, womit wir uns klar sind. Ausbilden müssen wir auch unsere neuen Häuser, energetisch gebaut und saniert oder gesanierte Gebäude, Dämmstoffe, Holzfasern, Wärmedämme, Verbundsysteme bis hin zum Holzbau, den wir aus Nachhaltigkeitsgründen, um zum Beispiel die Folgen des Klimawandels abzuschwächen, machen, sind zeitgleich sofort Herausforderungen für die Feuerwehr. Wie funktioniert das? Welche bewährten Methoden können wir anwenden? Meistens die bewährten Methoden, wie zum Beispiel Wasser. Aber wie müssen wir herangehen? Was ist die Taktik? Was können wir nicht mehr machen? Das sind alles Dinge, die müssen wir betrachten. Zeitgleich. Und,
ja, sag. Nächster Punkt oder willst du noch was
zu dem? Nee, sag, nächster Punkt.
Ich hatte vorhin diese Investitionskrise und das habe ich ein bisschen allgemein irgendwie gesagt. Und jetzt, was hat das für explizite Auswirkungen bei uns? Naja, schon irgendwie Resilienz zum Beispiel der Bevölkerung. Ja, das ist einfach weniger geworden durch schlechteres Bildungssystem. Aber vielleicht auch, also wir haben immer, also zum Beispiel auch der Zivilschutz, der irgendwie in gewisser Weise runtergefahren wurde. Ne? Also Zivildienst, früher sind sehr, sehr viele beim Zivildienst irgendwie, haben irgendwas in der Pflege gemacht, im Rettungsdienst gemacht, sind darüber vielleicht das gefahren, das irgendwie nicht mehr gibt oder abgebaut wurde. Wobei natürlich da das BBK das vielleicht auch anders. Wobei, nee, ich glaube, die gehen damit auch irgendwie ganz ehrlich um. Zu sagen, es gab eine Zeit, wo wir irgendwie den Bevölkerungsschutz irgendwie anders gedacht haben. Und das war in der Welt vielleicht auch okay. Und dass wir einfach weniger in dieses Vorsorge und manche Leute würden das Vollkasko-Mentalität nennen, dass Leute immer mehr da irgendwie unselbstständig sind. Und da ist natürlich aber auch die Frage, bilden wir das denn richtig aus? Ich sag mal nur so, wir haben das teuerste und gleichzeitig ineffizienteste Gesundheitssystem in Europa. Und das, da müssen wir irgendwie ein bisschen das smarter machen, ja, dass irgendwie Patienten besser steuern und und. Also da würde ich schon sagen, auch so zunehmende Urbanisierung, es lebt sich halt in der Stadt irgendwie anders als auf dem Land. Das hat einfach ganz praktische Bedingungen. Das hat aber auch so Bedingungen wie unser Sozialsystem, also die Klassensozial, also Klassismus steigt, will ich sagen. Also vor allen Dingen, dass irgendwie unsere Mittel- und Unterschicht, wir haben Reallohnverluste und das merken die Menschen. Und wenn Leute arm sind, dann können sie nicht resilient sein, so, weil sie einfach dafür keine Kapazitäten haben. Ah, das war jetzt viel.
Das war viel, ja, das wird auch mal mehr. Also die Folge ist echt ausgedehnt, das muss man jetzt schon sagen. Vielleicht einmal die große Folge für die Feuerwehr ist, glaube ich, jetzt schon absehbar. Also ich glaube, ich wird auch klar durch die Punkte. Und zwar, dass wir unser Wissen, unser Vorgehen, unsere Einstellung und das, was wir täglich machen, darauf abstimmen müssen. Wir müssen nicht immer nur den ganzen Tag Technik kaufen. Ah, denk dran, Technik folgt der Taktik und Taktik, das ist der erste Punkt hier, aber natürlich gehört die auch dazu. Wir müssen uns auf das einstellen, was da kommt und in erster Form müssen wir unsere Taktik, unsere Strategie einfach anpassen, allerdings auch einbringen. Also einbringen in die Debatte, darauf hinweisen, dass wir nicht immer klarkommen, nur weil wir damit klarkommen müssen. Wir kommen am Ende klar, aber das ist nicht die Handlungsbasis hier.
Das wird die Architektur treffen zum Beispiel, also die Städtearchitektur, aber auch die Häuser, so, ne, zweiter Rettungsweg, Radwege, bla bla, so, alternative Antriebe, das geht's, dann haben wir rausgefunden, okay, wir brauchen da eigentlich doch nicht so krasse Technik und wir wollen die auch nicht verteufeln, aber es gibt so ein bisschen Wissen, was wir dazu haben sollten, da geht's vielleicht auch so ein Stichwort Wissensmanagement, wir sollten bei diesem Hitzeschutz irgendwie mit am Start sein, also wie auch immer das sein kann, bei uns selbst, aber vor allen Dingen, ob wir Wasser oder Abkühlräume haben oder, da können wir auch in andere Länder gucken, die halt so Cooling Zones haben und so. Und dann ist die Frage, wie gehen wir auch damit um, ne? Weil auch für uns wird das ein Thema sein, wenn wir bei Feuern, bei Vegetationsbränden, bei Einsätzen unterwegs sind. Löschwasserversorgung haben wir schon angesprochen, Vegetationsbrände. Also wir müssen da in der Diskussion sein und das werden genau Folgen für die Feuerwehr sein.
Eine weitere und uns am Herzen liegende Folge, auf die wir uns einstellen müssen, ist die Beachtung und Schaffung der eigenen Resilienz. Kurz gesagt, die Arbeit wird mehr. Wir werden mehr langanhaltende Einsätze haben, wir werden Krisen haben, wir werden Katastrophen bewältigen müssen. Und das können wir nur, wenn wir selbst erst einmal so gut wie möglich darauf vorbereitet sind. Das heißt, wir selber müssen quasi erstmal unsere Schäfchen im Trocken haben, bevor wir die der anderen retten können. Das heißt nicht, dass ihr jetzt alle erstmal nach Hause rennt und euren Keller leer pumpt und dann losgeht, sondern ihr müsst euch vorher schon überlegen, wie kann ich denn als Einsatzkraft zu 100% zur Verfügung stehen, wenn es drauf ankommt. Und kurzer Wunschexkurs, wenn ich ein Eigenheim hätte, dann würde ich es so auslegen, dass meine Familie zu 100% dort drin im Falle einer Krise ohne mich auskommt. Das fängt darin an, dass ich irgendwie eine Anleitung schreiben muss, wie man meine Netzersatzanlage in Betrieb nimmt. Und das muss dann jeder tun können. Es geht halt nicht, dass man selber, der sich dafür jetzt vielleicht interessiert oder wie auch immer, da alles schön bastelt und tut und macht, aber dann können die Menschen es nicht bedienen, die am Ende darauf angewiesen sind. Und ich glaube, jeder kann das auch für sich ein bisschen unterbrechen. Ja? Also habe ich genug Essen zu Hause, kann man das, also gibt es jemanden, der auf meine Kinder aufpasst, auf meine Katzen, wen auch immer, so dass ich vorne im Einsatz vernünftig arbeiten kann, ohne alle 5 Minuten ans Handy gehen zu müssen, um zu gucken, ob es allen gut geht, weil wahrscheinlich funktioniert das sowieso nicht. Zeitgleich aber auch, und das geht an all die Menschen, die das mitgestalten können vielleicht, so Wunschvorstellungen sind auch sowas wie, wir haben da im Vorgespräch kurz drüber diskutiert, von Seiten der Behörden, wie schaffe ich die Resilienz bei den Menschen, die den Einsatz bewältigen müssen. Das geht nicht nur an Feuerwehrleute, Rettungsdienstler, Bevölkerungsschützler, sondern bis hin zum Krisenstab oder sowas. Also quasi ein Kind, also als Beispiel einen städtischen Kindergarten für Angehörige von den Menschen, die gerade im Einsatz sind. Jetzt bin ich zwar noch kein Vater und so weiter, aber ich glaube, man kann sein Kind nicht einfach spontan in einen neuen Kindergarten bringen. Da gibt es diese Eingewöhnungszeit und dies und das und wie man das alles so macht. Aber irgendwas müssen wir schaffen, damit ich sagen kann, so, hier, ich muss jetzt gerade mal los, viel Spaß. Und dass dann nicht gleich die Welt zusammenbricht.
Und dass wir da als Feuerwehr oder als Gefahrenabwehr da uns schon mal darüber Gedanken machen. Es gibt beispielsweise in NRW gibt es ein Wort dafür, Unterstützungsabteilung. Ich kenne es aus anderen Bundesländern, die irgendwie Alters- und Ehrenabteilungen oder auch andere Projekte, die dann irgendwie zum Beispiel Kinderbetreuung auf den Wachen machen. So, ne? Da kommen die Leute, die halt nicht am Einsatzdienst beteiligt sind, aber die dann mit alarmiert werden, zum Beispiel, und dann auf die betreuungspflichtigen Kinder, so würde das, glaube ich, in Amtsdeutsch heißen, aufzupassen. Und genau, also das, also natürlich wollen wir da irgendwie als Gesellschaft hin, Stichwort Community Resilience, ja, ihr könnt nochmal unser Risikomanagement-Folge hören, also dass wir da als Gesellschaft hin wollen, aber wir gerade als Feuerwehr, als die darauf als erstes, aber als Gefahrenabwehr, ja, ich rede immer von Feuerwehr, ich rede meine von die Gefahrenabwehr, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienste, Hilfsorganisationen, alle, dass wir uns da frühzeitig Gedanken machen, weil wir werden irgendwie die sein, die vorne sind, und es entlastet uns halt auch, also jeder, der nochmal längere Einsätze hat, der weiß, das arbeitet sich besser im Kopf, wenn er oder sie weiß, der Familie, den Angehörigen geht's gut.
Also für die Unterstützungsabteilung in NRW kann ich nur Werbung machen. Ich finde das ein super Konstrukt. Werbung machen nicht nur, damit ähnliche Konstrukte, die es gibt, ich weiß, in anderen Bundesländern auch eingeführt werden, sondern auch zum Beispiel in NRW, dass man sie mehr nutzt. Also Feuerwehr, freiwillige Feuerwehr ist immer so rausfahren und Brände löschen fokussiert. Da gibt es noch so viele Sachen im Hintergrund, nicht nur Gerätepflege und Klamotten abholen oder was auch immer, sondern da gibt es einfach Dinge, die man auch im Einsatz noch tun kann. Also zum Beispiel Kinderbetreuung oder, keine Ahnung, eine Plattform schaffen, damit man sich informieren kann, wann kommt mein Mann zurück, wie sieht es denn aus, eine Informationskultur dahinter machen, damit man seinen Tagesablauf macht, bis hin zu, die Ehrenabteilung passt auf die Kinder auf. Mega cool.
Ja. Und dann, ich meine, wollen wir jetzt irgendwie nochmal so reinbringen, es gibt noch so ein paar Crossover-Effekte, die halt da irgendwie noch reinbringen, die mehr oder weniger vielleicht auch was mit dem Klimawandel zu tun haben, die aber mindestens das irgendwie befeuern. So, ne? Also jetzt irgendwie, genau, dass jetzt irgendwie Kriege irgendwie omnipräsenter werden, was wir uns irgendwie lange nicht vorgestellt haben oder viele das vielleicht gewarnt haben oder herbei prophezeit haben, aber viele das auch nicht wollten. Ja, also ich würde sagen, meine Generation hat sich da eher lustig gemacht, wenn Leute gesagt haben, ah, ich hab das irgendwie nicht. So, und jetzt ist das irgendwie da, ob wir das gut finden oder nicht. Ja, und das heißt natürlich auf der anderen Seite, es werden irgendwie auch Strukturen jetzt hochgefahren, Stichwort zivile Verteidigung, aber auch die Verteidigung selbst, wo wir sagen müssen, okay, da müssen wir jetzt irgendwie gucken, wie kann das irgendwie gut zusammenarbeiten. Und natürlich haben wir, dazu willst du vielleicht noch was sagen, was Thema Zivilschutz.
Ja, genau. Also erstmal der Zivilschutz, der wurde ja grundsätzlich nie zurückgefahren oder aufgegeben. Also das ZSKG, das entsprechend dazugehörige Gesetz, wurde in keinster Weise zurückgefahren, abgebaut oder ähnliches. Und gerade jetzt, wo wir den Angriffskrieg auf die Ukraine, ausgeübt durch Russland, vor uns haben, wird dieser Zivilschutz wieder in Gänze nicht reaktiviert, sondern in den Fokus gerückt. Und jetzt merken wir wieder einmal, dass wir Doppelmitgliedschaften haben, also eigentlich sind es dreifach, vierfach Mitgliedschaften, die uns die Mitgliederzahlen runterdrücken, weil wir merken, Moment mal ganz kurz, im Einsatzfall kommen noch weniger, weil wir jetzt noch mal eine Aufgabe mehr haben, indem die Leute verplant sind, weil das sind ja dieselben Menschen. Und zeitgleich ist das eine Aufgabe, die noch mal komplexer ist, und das müssen wir auch mal ehrlich sagen, der Zivilschutz, der sich durch diese Crossover-Effekte, wie gerade schon gesagt, Kriege zum Beispiel im Klimawandel hervortut oder vertun kann, das ist nochmal eine Nummer mehr. Das ist Krieg. Und da fahren im Zweifel Ehrenamtler Verletzte von einer Front abholen, europaweit. Und das ist eine Nummer.
Und das haben wir jetzt gerade halt noch zusätzlich. So, als hätten wir nicht irgendwie mit einer Klimakrise schon Probleme genug, machen wir uns irgendwie als Menschheit nochmal zusätzliche Probleme. Ja. So, und haben dann irgendwie auch noch krasse Fluchtbewegungen, nicht nur aufgrund von Klima und Ressourcenknappheit, sondern zusätzlich noch aus politischen, aus wegen Kriegen, ja, Menschen gemacht, nochmal zusätzlich.
Ist jetzt schon weit ausgeholt, ne? Also natürlich Angriffskrieg.
Ja, aber
auf die Ukraine ist jetzt kein unmittelbarer Klima Folge oder ähnliches. Allerdings die Effekte, die dazu führen, dass wir geflüchtet haben, politische Reaktionen bis hin zu Verwerfungen, Zerwürfnisse zwischen Ländern, die dazu führen, dass es kriegerische Auseinandersetzungen oder geschlossene Grenzen reichen in der Regel schon, gibt, die haben wir aus ganz anderen Gründen schon gesehen. Also erinnert euch.
Nee, aber was ich meine ist, dass es doppelt ist, ne? Dass wir einmal Geflüchtete aufgrund von Klimafolgen haben.
Ja. So.
Und dann kommen jetzt noch zusätzlich, weil wir tatsächlich kann ich das irgendwie, aber ist auch egal. So, und machen wir uns also das Leben irgendwie noch schwerer zusätzlich. Ich will noch einen Punkt da reinbringen, der jetzt uns irgendwie so ein bisschen auf die Füße fällt, da haben durchaus ein paar Leute auch vor gewarnt, aber im Rettungsdienst haben wir ja gesagt, hey, wir wollen qualitativ besser werden. Das war früher ein reiner Logistikjob und jetzt haben wir den NotfallsanitäterInnen erfunden. Und das heißt, wir haben das im Rettungsdienst zum Beispiel sehr, sehr professionalisiert. Ne? Das kann man nicht mehr nebenher oder im Ehrenamt irgendwie machen, sondern auf dem Rettungswagen sitzen in der Regel irgendwie zwei Leute, die das hauptamtlich machen. Und das war aber früher, wenn wir uns daran erinnern, gab es mal diesen, oder also den gibt es ja immer noch, aber früher war das mal der Standard irgendwie der Rettungssanitäter oder die Rettungssanitäterin, das waren 3 Monate. Und das ist auch irgendwie eine Qualifikation gleichzeitig in den ganzen Sanitätsdiensten, in den SEG, in den Katastrophenschutzzügen, ist das die Qualifikation. Wir können das aber jetzt in unserem Alltag, was ich sagen will, der Rettungsdienst und das Ehrenamt, das driftet sehr auseinander. Und wenn wir jetzt irgendwie, was wir in der Feuerwehr zum Beispiel haben, diese Aufwuchsfähigkeit, vom Freiwilliges Feuerwehrauto kann das gleiche, das merken wir, dass das im Rettungsdienst gerade nicht mehr funktioniert. Und das heißt, da driftet was auseinander und wir müssen gucken, dass wir das nicht verlieren, so, ne? Auf dem Weg, oder den Rettungsdienst krass zu professionalisieren und qualitativ besser zu machen, aber dann die Ehrenamtsstrukturen nicht mehr nutzen zu können, im Fall der Fälle, so. Und das müssen wir irgendwie mal gut zusammendenken. Und da das, genau, Punkt. Will ich, glaube ich, gar nicht weiter ausholen.
Puh, also, das ist ein wilder Ritt, diese ganze Folge hier. So viele unterschiedliche Facetten. Ich hoffe, es gelingt euch an der einen oder anderen Stelle den Faden, den wir versucht haben aufzumachen, zu folgen. Und dieses Spinnennetz an Fäden irgendwie zusammenzuführen. Wir sind jetzt so ein bisschen an dem Punkt, wo wir mal so ein Lesson Learned sagen. Also was lernen wir aus dem ganzen Punkt? Ich fange einfach mal an. Wir müssen, und das haben wir an vielen Punkten schon gesagt, Wissen aufbauen und nicht in Panik verfallen. Ja, PV-Anlagen waren ein Thema, wo wir sehr schnell in ratlose Gesichter verfallen sind, am Ende aber drauf gekommen sind, dass wir einfach das machen, was wir immer machen. Alternative Antriebe ist ein schönes Beispiel dafür, dass eigentlich nur Wissen und Schulung, also sich selber kurz hinterfragen, zum Schluss kommen und dann rausgehen in die Schulung, das Problem mehr oder weniger behoben hat oder erstmal auf einem sehr guten Level begegnet worden ist. Das heißt, Wissen aufbauen, sich einbringen in die Diskussion, zu der wir ja auch hier auch anregen wollen, in ein Wissensmanagement münden lassen, das funktioniert, indem wir schöpfen können und auch für uns Sicherheit generieren können. Das Schlechteste wäre es, dass wir am Ende hilfloser darstellen als die Menschen, denen wir ja eigentlich zur Hilfe verpflichtet sind. Das Ganze nehmen wir dann und gehen in ein Risikomanagement hin. Und das Risikomanagement heißt also, das Schadensausmaß erkennen, Eintrittswahrscheinlichkeiten beurteilen und am Ende das Risiko, was sich daraus ergibt, beherrschbar machen oder zumindest die Konzepte dafür erstellen, was passiert, wenn die Gefahr eintritt, um dann zu reagieren. Dann, wir haben es eben erwähnt, die eigene Resilienz fördern. Das ergibt sich auch daraus in erster Linie, dass man Wissensmanagement betreibt und dass man handlungsfähig bleibt, wenn es losgeht. Also man selber, ich werde mit etwas konfrontiert, was ich noch nicht so kannte. Und wenn es eine PV-Anlage ist, als kleines Beispiel, ich weiß, das ist kein gutes, aber es ist ein kleines Beispiel. Aber dadurch, dass ich vorher dieses Wissensmanagement betrieben habe, dass ich mir vorher überlegt habe, was tue ich in den Fällen, dadurch kann ich dem begegnen und bleibe da entspannter. Bis hin dazu, dass ich selber resilient bin, dass ich selber zum Einsatz zur Krisenbewältigung gehen kann und dabei nicht komplett alles andere loslasse und mich danach fragen muss, was überhaupt noch davon da ist.
Wir sollten Teil dessen sein, das nicht nur für uns zu machen, sondern das halt anstoßen. Ne? Also die Gesunderhaltung, die Härtung der Systeme, die wir so irgendwie haben, wenn wir das vorleben und darüber diskutieren, das zeigen und da irgendwie Teil sind und nicht nur, also bitte nicht nur über Brandschutzerziehung reden. Ja, das ist ein wichtiger Teil, der ist drin, aber das lass da noch aufbauen, lass an der Stelle weitermachen. Resilienz im Sinne des Bevölkerungsschutzes, Gesundheitsfragen zu behandeln, also dieses ganze Konzept von, wir wollen prosoziales Handeln aufbauen für die Krise, Peer Groups erstellen, Präventionsarbeit leisten, dieses ganze Thema Community Resilience aufzubauen. Das ist der beste Schutz für die Krisen. So. Und das, also das als gesellschaftlicher und das andere, natürlich müssen wir unsere Arbeitsplätze fit bekommen für die Zukunft. So.
Und ganz wichtig, nicht einfach blind kaufen, erstmal schauen, Moment mal ganz kurz, was ist unsere Taktik, wo müssen wir uns vom Wissen, vom Verhalten her anpassen und was brauchen wir dazu? Ich brauche keine 200 Garnituren Schutzkleidung, wenn ich beim Vegetationsbrand dann nur besser angekleidet dastehe und immer noch keine Ahnung habe und kein Wasser irgendwo.
Und trotzdem müssen wir das angehen und gucken, was brauchen wir. Also heißt denn, also
darum Technik feuchter Taktik.
Genau, aber nicht einfach blind kaufen, keine Frage. Also das ist irgendwie eine PSA für einen Vegetationsbrand braucht, wenn ich im Vegetationsbrand eingesetzt bin und dann nicht irgendwie die Nomex PBI whatever it is nütze. Ganz klar. So. Und unsere Feuerwehrgebäude müssen irgendwie anders sein, weil wir uns dann in Krisen da irgendwie aufhalten müssen, können müssen und unsere Fahrzeuge und.
Ja, und am Ende eine Sache, bevor du das ansprichst, mir ist noch wichtig, entzieht euch diesen Diskurs nicht. Zieht euch nicht darauf zurück, ja, aber dann müsst ihr uns das alles geben, damit wir das können und die Welt muss sich, darf sich nicht weiterentwickeln, weil wir kommen nicht mehr mit, sondern wir Feuerwehren, wir nicht polizeiliche Gefahrenabwehr. Wir sind die Krisenmanager. Wir sind die, die es können, in krassen Situationen, wo alle anderen wirklich ein Problem haben, klar zu denken, die Dinge zu strukturieren, erstmal die Dinge zu erkennen, die Dinge zu strukturieren und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. Und das müssen wir heute bandbreiter machen. Wir fahren nicht mehr nur noch Wohnungsbrände. Wir müssen heute gesamtgesellschaftliche Krisen lösen und dafür sind wir an der ersten Stelle. Und wir können nicht mehr nur sagen, ja, das ist aber jetzt hier irgendwie nicht meine Zuständigkeit und das hättet ihr mal vorher anders machen sollen, da kann ich jetzt nicht gegen tun. Wie bei Covid, wir sind die mit einem GW-Logistik, die im Zweifel auch Masken und Sandsäcke durch die Gegend fahren. Das können wir, das ist unsere ureigenste Aufgabe und wir sind die Praktiker, die es am Ende auch einfach umsetzen können. Bitte engagiert euch auch als solche.
Und deswegen also es ist schon ein sehr persönlicher Aufruf, irgendwie zu sagen, okay, wir haben da irgendwie eine Krise vor uns und es bringt jetzt irgendwie nichts mehr, das irgendwie einer Parteipolitik zu überlassen oder so, sondern wir müssen das aktiv mitgestalten und entweder machen das andere oder wir sagen, wir machen das mit, ja, also und sagen was, wischen uns da ein und deswegen irgendwie so mein Aufruf, irgendwie dieses Thema Klimaschutz, Klimaanpassung irgendwie ernst zu nehmen, wir müssen irgendwie wieder Dynamik da reinbekommen, weil alles, genau, es wird, und das Wegkriegen von irgendwie so vom parteipolitischen Sprech. Also wir müssen schauen, dass wir da die Sektorenkopplung irgendwie auch, das Thema bleibt, wir das ansprechen, das ganze Thema Wind, Solar, Blockheizkraftwerke, in der dezentralen Energieversorgung, das wird Thema werden. Und sind wir da dabei? Sprechen wir das mit an oder warten wir, bis es andere tun? So, die Schiene müssen wir wieder fit kriegen und gerne auch bezahlbar kriegen. Da gibt es ein ganzes Thema Power to Gas, Batteriespeicher, dringend notwendige Veränderungen in der Landwirtschaft, in der Ernährung, in unserer Architektur. Wenn man sagen, was hat das alles mit Gefahrenabwehr zu tun? Naja, aber weil halt da Gefahr drin liegt. Ne? Und dann haben wir irgendwie, genau, Flächennutzung, Radwege, Entsiegelung, das sind alles irgendwie mit Binnenthemen, die aber alles irgendwie das große Ganze mit betreffen und Emissionsreduktion, das müssen wir halt sowieso machen. So, da können wir entweder lange warten und irgendwie noch die 10. Brücke machen und dann wird aber alles exponentiell viel teurer und schlimmer. Deswegen, also der Strukturwandel, der uns bevorsteht, da irgendwie keine Angst vorzumachen, zu haben, sondern den anzugehen und besser früher als später. Und das aber auf der anderen Seite, und das ist vielleicht das, was Sven jetzt irgendwie sagen will, auch irgendwie die gerade in gewissen Bereichen auch die Kirche im Dorf zu lassen. Kann man das so sagen?
Ja, genau. Also wir kommen gerade sehr konkret zum Ende dieser Folge und für alle die jetzt noch durchgehalten haben, bei diesem so viel Inputs von kreuz und quer, also bitte entschuldigt das an der Stelle, ist zumindest mein Eindruck, kriegen doch einen kleinen Bonus. Und zwar ist natürlich jetzt die Frage, was halten wir denn jetzt wirklich von der rein elektrisch angetriebenen Drehleiter? Und ich denke grundsätzlich, meiner Meinung nach, wir sollten als Feuerwehr, als nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr, sollten wir effizienter und nachhaltiger werden. Jo, auf jeden Fall. Komma aber oder dennoch, um nicht aber zu sagen. Wir müssen die Kirche vielleicht das ein oder andere Mal im Dorf lassen oder zumindest am Dorfrand anfangen. Ich finde, wir müssen nicht jeden Trend, nur weil er da ist, mitgehen oder nicht Trend oder Lösung, jede Lösung, nur weil sie da ist, mitgehen. Wenn ich eine Flotte an Fahrzeugen sehe, über die Feuerwehr hinaus, sei es die Polizei, sei es die Stadtverwaltung in Gänze, sei es die Gemeinde, sei es der Kreis. Und wir fahren alle mit Verbrennern, aber jetzt kaufen wir uns für richtig viel Geld 5 Großfahrzeuge in elektrisch, unter anderem eine Drehleiter. Dann finde ich, ist es irgendwie am falschen Ende angefangen. Also lasst uns doch erstmal die Maßnahmen, die einfach und effizient in der Summe sind, umsetzen. Das heißt, alle PKWs, die täglich durch die Gegend fahren, kurze Strecken machen und jetzt im Einsatz vielleicht keine Pumpe fahren müssen oder antreiben müssen, die können wir schon mal auf E machen. Keine Frage, ist eine gute Idee. Dann können wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir andere Dinge, die sehr effizient sind und viele Auswirkungen haben, dass wir die machen. Man muss nicht immer Symbolpolitik mit Löschfahrzeugen machen. Das ist so meine Wahrnehmung. Ich mag die Autos, die sind cool. Das ist eine super Technologie und ich glaube, wir kriegen auch viel Medieninteresse damit und Aufmerksamkeit. Sie lösen das Problem, aber glaube ich noch nicht. Die Masse löst das Problem und nicht unsere 4,1,2 Millionen teuren Löschautos, die mir dann auch noch in der echten Katastrophe und Krise als erstes irgendwie nicht mehr zur Verfügung stehen, weil die ein Straßenfahrgestell haben und sowieso nicht mehr über den Erdhügel, der plötzlich da ist, rüberfahren und im Feld irgendwie dann auch nicht mehr ganz so funktionieren, weil das ist auch unsere Aufgabe. Aber ich bin komplett dabei, wenn wir Fahrzeuge, wie zum Beispiel bei einer Berufsfeuerwehr, die täglich fahren, mit Euro 6 und AdBlue ausstatten, sodass wir die Bewegungsfahrten, die man machen müsste, wenn die viel rumstehen, nicht also kompensiert kriegen. Ist das eine gute Idee? Ein E-HLF-E-Drehleiter ist für mich noch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil wir müssen erstmal in den ganzen anderen Ecken und Kanten anfangen. Und gerade im Katastrophenschutz funktionieren diese Lösungen nicht. Da brauche ich ein echt resilientes Fahrzeug, was mir eine Woche lang im Feld mit Diesel einfach funktioniert.
Die Diskussion, ich wollte gerade Amen sagen, aber sage ich nicht. Wir müssen, glaube ich, einfach diese Gleichzeitigkeit vielleicht schon auch akzeptieren, aber das im Hinterkopf haben und nicht irgendwie, genau. Ich finde die Punkte ganz super. Ich habe so ein paar, ich kann mich auch zum Beispiel an so, also ich weiß noch, wir hatten irgendwann mal so Kettensägen, wollten wir jetzt ganz unbedingt auf so Bioöl umstellen und es hat halt sofort geflockt und jede Woche musste, also und das war einfach unpraktikabel so für den Feuerwehrdienst so, aber natürlich sollen Leute, die irgendwie jeden Tag, weiß ich nicht, WaldarbeiterInnen, die da zig Liter jeden Tag irgendwie, natürlich sollen die das machen und also so, weißt du, und es gibt auf der anderen Seite genau, so wenn irgendein LKW, der einmal im Monat irgendwie ein bisschen Einsatz hat, irgendwie Euro 6 hat und dafür aber dann irgendwie 3 Bewegungsfahrten im Monat machen muss, um den Rußpartikelfilter freizubekommen, dass das irgendwie Quatsch ist, das, also come on, da müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber diskutieren. Und das ist aber, mir ist nur wichtig, dass wir uns jetzt irgendwie nicht im Klein-Klein verlieren. Soll das jetzt ein E-Elektroauto werden, Elektro-LIF oder nicht, oder HLF oder wie du es auch immer nennst. So, oh, jetzt habe ich mich wieder geoutet. Nach der Folge, wo wir gesagt haben, das hat so gravierende Auswirkungen, habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock, darüber zu
diskutieren. Ja, und also ich will auch nur sagen, kommt mir jetzt bitte nicht damit. Sven hat gesagt, die Feuerwehr ist das als letztes mit Elektrofahrzeug dran. Das meine ich nicht, ja. Bitte.
Ich glaube, wir haben dich gut verstanden, Sven. Also ich habe dich auf jeden Fall.
Beteiligt euch in der Diskussion und schätzt die Möglichkeiten, die wir als Feuerwehr, als nicht polizeiliche Gefahrenabwehr, ne, Feuerwehrsammelbegriff und so weiter, bitte schätzt das vernünftig ab. Da gibt es viele Möglichkeiten, wo wir wirklich nachhaltiger sein können.
Und sollten.
Und sollten, absolut. Und
weil wir uns dessen bewusst sind, was da dran hängt.
Und ich möchte das auch nur als meine Meinung in diesem Diskurs darstellen, damit mir nicht wieder vorgeworfen wird, dass ich absolute Aussagen treffe und die als indiskutabel hier hinstelle. Steigt gerne in die Diskussion mit ein. Schöne Grüße an der Stelle. Und seid dabei, weil ich denke, dieser Diskurs wird am Ende mehr bewirken als irgendeine absolute Meinung da draußen, ob sie jetzt belegt ist oder nicht.
Check.
Apropos Diskussion, Carsten. wenn ihr mit uns diskutieren wollt, könnt ihr das jederzeit sehr, sehr gerne tun, denn ihr könnt uns kontaktieren. Und das tut ihr am allerliebsten, oder uns ist es am liebsten, wenn ihr das über imbrandschutzmilieu@gmail.com macht. Ihr erreicht uns auch über Facebook oder Instagram, also Carsten bei Instagram, oder überall, wo es Social Media gibt, außer auf X, den Scheiß machen wir nicht mehr, mit dem Hashtag imbrandschutzmilieu. Ansonsten gibt es aber auch die Internetseite www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com, auf der ihr auch alle unsere Erreichbarkeiten und alles zu uns und so weiter finden könnt. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr eure Meinung uns mal schreibt und wir dann darüber diskutieren. Manchmal dauert es ein bisschen, bis wir antworten. Das ist dann in der Regel mein Fehler. Aber das ist auch okay. Darum.
Ich muss zugeben, dass ich schon sehr lange nicht mehr in Facebook reingeguckt habe.
Das
ist noch die Frage.
Stimmt.
Oh ja.
Ja, doch.
Facebook ist noch voll. Okay. Und ihr wisst auch, dass wir so ein, also wenn wir hier irgendwo Quatsch erzählt haben oder ihr das so, ihr wisst, ihr kennt unsere Feedback-Folgen, wir haben eine Fehlerkultur. Genau. Also sehr, sehr gerne.
Ansonsten war das sehr schön wieder mit dir, Carsten. Vielen Dank.
Ganz und, meinerseits. Ich fand es nicht so ein wilden Ritt, aber es war halt.
Vielleicht habe ich nur so wahrgenommen. Carsten, du weißt doch, was weiß ich schon.
Weißt du, wenn man den roten Faden geschrieben hat, dann findet man den halt auch.
Ja, danke dafür jetzt an der Stelle. Großartig. Ansonsten, wir sind hier noch auf Sendung, darum wünsche ich euch als allererstes einen guten Abend, einen schönen guten Morgen, ganz egal, wann ihr das hört. Tut mir einen Gefallen und passt auf euch und andere auf. Ciao.
Macht's gut. Lacunage.